Googelt man die Begrifflichkeit, größter Verein Deutschlands, ist der erste Suchvorschlag eine Statistikseite, die die mitgliederstärksten Vereine der Fußball-Bundesliga aufführt. Ganz vorne der FC Bayern mit 360.000 Mitgliedern, gefolgt von Borussia Dortmund mit rund 200.000 Mitgliedern. Doch ehrlich gesagt sind das Peanuts gegenüber dem Verein, dem wir uns heute widmen. So zählt der Allgemeine Deutsche Automobilclub, kurz ADAC, über 21 Millionen Mitglieder und damit statistisch jeden vierten Deutschen. Nicht einmal die katholische Kirche kommt auf diese Mitgliederanzahl. Sie hat derzeit knapp über 20 Millionen Konfessionszugehörige. Es sind also nicht die christlichen, sondern die gelben Engel, die beliebter denn je sind. Wir schauen heute hinter die Kulissen des Vereins und machen ausfindig, wie man so groß werden konnte und welche Geschäftsbereiche der ADAC eigentlich hat. Und damit viel Spaß bei Folge 57 von Unternehmen dieser Welt. ADAC, die Geschichte des größten Verkehrsclubs Europas. Anfang des 20. Jahrhunderts gelten Motorräder als grober Unfug und Autos als Schnickschnack der elitären kaiserlichen Automobilclubs. Auf den deutschen Straßen fährt man Pferdewagen. Doch damit ist nicht jeder zufrieden. So gründen am 24. Mai 1903 25 Motorradfahrer die Deutsche Motorradfahrervereinigung, kurz DMV. Ihr Ziel ist es, das Motorrad mehr und mehr zum rationellsten Fortbewegungsmittel für den Einzelnen zu entwickeln und die großen Vorzüge des Motorrades in aller Welt zu demonstrieren. Und diese Mission kommt gut an. So entwickelt sich die Interessensvereinigung schnell und zählt bereits nach 2 Jahren 10.000 Mitglieder. Das liegt wohl auch an einem ganz prominenten Mitglied. Denn während heute Influencer für Furore und Aufmerksamkeit sorgen, ist es damals besonders der Adel. Und der wird in Person von Prinz Heinrich von Preußen, Bruder von Kaiser Wilhelm, 1904 Ehrenmitglied des DMV. Und wer hätte es gedacht, diese Personalie verschafft dem Verein natürlich auch Zugang zu Politik und Hochadel. Da wundert es dann auch nicht, dass man wenig später einen Kooperationsvertrag mit dem kaiserlichen Automobilclub abschließt. In der Folge werden unter anderem gemeinsam Sportveranstaltungen organisiert und der kaiserliche Automobilclub vertritt die DMV bei diversen inländischen und ausländischen Behörden. Hier ist man in der Folge bestens aufgestellt. Schließlich leitet der Adel damals noch die politischen Geschicke in Deutschland. 1907 ändert die DMV dann ihren Namen. So wird man zur Deutschen Motorfahrervereinigung. Eine erste Annäherung an den Namen, der schon bald folgen würde. Und die Interessensvereinigung setzt sich zunehmend auf höchst praktische Art und Weise für seine Mitglieder ein. Zum Beispiel beschließt man mit den deutschen Benzin- und Ölwerken einen Höchstpreis für Kraftstoff von 43 Pfennig pro Liter. Diese Tatsache wollte ich vor allem deswegen erwähnen, weil der Kraftstoff damals nicht aus Staaten wie Saudi-Arabien oder Kuwait kommt. Stattdessen deckt Deutschland seinen Erdölbedarf zu dieser Zeit selbst und gewinnt darüber auch seinen Kraftstoff. Und übrigens, bis heute wird in Deutschland Erdöl gefördert. Im Jahr 2022 waren es insgesamt rund 1,7 Millionen Tonnen Erdöl, was ca. 2% des Gesamtbedarfs sind. Das Öl kommt dabei aus dem Wattenmeer, wo seit 1987 eine Bohrinsel installiert ist. Nun aber zurück zur DMV, der 1908 ein Coup gelingt, als sie kostenlose Grenzkarten an ihre Mitglieder ausgibt. Diese ermöglichen den zollfreien Grenzübertritt von Kraftfahrzeugen und erleichtern damit das Reisen in deutsche Nachbarländer enorm. Aber trotz starker Lobbyarbeit, verhindern kann die DMV nicht alles. Denn als die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen Pferdefuhrwagen und Pkw ein neues Hoch erreicht, erlässt die Regierung 1909 ein Automobilhaftpflichtgesetz. Dieses weist Kraftfahrenden die Haftung auch dann zu, wenn sie den Unfall nicht verschuldet haben. Und 1911 passiert dann das, was der nächste sinnvolle Schritt ist. So befinden sich unter den 17.000 Mitgliedern 12.000 Wagenbesitzer. Die DMV beschließt daher, sich in Allgemeiner Deutscher Automobilclub umzubenennen. Der ADAC ist geboren und will sich künftig um alle Formen der motorisierten Fortbewegung kümmern. Das heißt Motorrad, Motorwagen, Motorboot, Flugzeug und sogar Luftschiff. Doch bevor der ADAC sich um die Bedürfnisse seiner Mitglieder kümmert, nimmt man mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 erst einmal eine andere Rolle ein. Denn der ADAC fordert seine Mitglieder auf, Zitat, sich mit ihren Fahrzeugen zur Unterstützung der Behörden für Nachrichtenübermittlung, Verfolgung verdächtiger Flugzeuge oder Ähnlichem zu melden, sowie mehrsitzige Kraftwagen zum Verwundetentransport und Schnelllastwagen für sonstige Heereszwecke freiwillig zur Verfügung zu stellen. Außerdem bietet die Organisation ihre Reparaturwerkstätten für den Zeitraum des Ersten Weltkrieges dem Militär an. Anfang der 1920er Jahre sind bereits um die 35% der Pkw- und Motorradfahrer in Deutschland ADAC-Mitglieder. Doch zur Einordnung dieser Zahl gehört auch, dass sich aufgrund der zu dieser Zeit in Deutschland herrschenden Hyperinflation kaum jemand ein Auto leisten kann und es generell noch kaum Autos auf den wenigen Straßen gibt. Ganz konkret liegt die Anzahl der Autos in Deutschland zu dieser Zeit bei 30.000 Stück. Jede Großstadt kommt heute also auf mehr Autos als ganz Deutschland vor rund 100 Jahren. Aber mit dem Ende der Hyperinflation 1923 steigt auch die Anzahl der Automobilbesitzer und damit auch die Mitgliederanzahl des ADAC. Das liegt unter anderem an der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, aber auch an den vielen Veranstaltungen wie Auto- oder Motorradrennen, die der ADAC landesweit organisiert und sich einer hohen Begeisterung erfreuen. Und Mitglieder des ADAC lesen von solchen Events in der vereinseigenen Zeitschrift, der ADAC Motorwelt, die ab 1925 monatlich erscheint und es bis heute gibt. 2 Jahre später setzt der ADAC dann eine Kernforderung durch, die von höchster Bedeutung ist. So hatte man, ähnlich wie einige andere Automobilclubs wie der AVD, jahrelang selbstständig Straßenschilder aufgestellt, um den Verkehr sicherer zu gestalten. Ab 1927 übernimmt diese Aufgabe dann aber das Deutsche Reich, das einheitliche Straßenschilder aufstellt. Die Sicherheit der damals 700.000 zugelassenen Fahrzeuge steigt in der Folge massiv. Und mit großen Entwicklungen geht es ab 1928 im Jahrestakt weiter. So führt der ADAC zunächst den Straßenhilfsdienst ein. Insgesamt 34 Motorräder mit Beiwagen begeben sich in der Folge bundesweit auf die Straßen, um Autofahrern im Falle eines Unfalls oder bei Schäden am Kfz zu helfen. Und um Schäden vorzubeugen, geht man 1929 noch einen Schritt weiter und empfiehlt eine jährliche technische Überprüfung der Kraftfahrzeuge auf freiwilliger Basis. Dies begründet letztlich die Einführung einer technischen Hauptuntersuchung, besser bekannt als TÜV. Diese ist heute alle 2 Jahre Pflicht. Ein Jahr darauf, also 1930, lässt der ADAC für seine Mitglieder in einem Feldversuch entlang der Strecke München-Garmisch 15 Telefonhäuschen errichten, um im Notfall Hilfe rufen zu können. Heute sind solche Telefonhäuschen besser bekannt als Notrufsäulen. Von diesen gibt es immer noch 17.000 Stück in Deutschland. Sie stehen im Abstand von 2 Kilometern auf deutschen Autobahnen. Und auch wenn einige Personen damit argumentieren, dass heutzutage sowieso jeder ein Handy hat, finde ich solche Notrufsäulen bis heute äußerst sinnvoll. Denn beim Anruf von einer Notrufsäule erfährt die Rettungsleitstelle automatisch den Standort des Telefons. Man hat immer eine Netzwerkverbindung und einen leeren Akku kennen die Säulen auch nicht. Mit der Machtübernahme durch Hitler und damit den Nationalsozialisten setzt beim ADAC dann eine völlig veränderte Lage ein. Denn von der Gleichschaltung des öffentlichen Lebens bleiben auch die Motorclubs nicht verschont. Das heißt in der Praxis, dass die Nationalsozialisten kurz nachdem sie an die Macht kommen, die meisten Organisationen im Staat, also Parteien, Verbände, Vereine und die Medien auf die politischen Ziele der Nationalsozialisten hin ausrichten und ein selbstständiges Arbeiten somit verhindert wird. Und auch die Führung der deutschen Automobil- und Motorradclubs geht damit an die Nationalsozialisten über, die im September 1933 einen Einheitsclub mit dem Namen DDAC, was für der Deutsche Automobilclub steht, gründen. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub, also der ADAC, wird erst ein Jahr nach Kriegsende wieder in München unter seinem alten Namen gegründet und agiert wenig später wieder in allen westlichen Besatzungszonen. Dort bringt der Club beispielsweise Straßenzustandskarten heraus. Diese sollen den Autofahrern dabei helfen, schlechte Streckenabschnitte zu meiden und so ihr Fahrzeug und die Reifen zu schonen sowie Benzin zu sparen. Und wenn es doch einmal zu einer Panne kommt, helfen ab 1954 die Straßenwachtfahrer des ADAC. Für sie schafft der ADAC 60 Motorradgespann an, das heißt Motorrad plus Beiwagen. Im Beiwagen befindet sich das Werkzeug für die Pannenhelfer. Und die ausgebildeten Automechaniker helfen nicht nur der Karosserie, sondern leisten im Notfall auch erste Hilfe. Beides ist bitter notwendig, denn Mitte der 50er Jahre kommt es jährlich zu mehr als einer halben Million Verkehrsunfälle in der Bundesrepublik. Dabei kommen 1954 über 12.000 Menschen ums Leben. Die Straßenwacht soll diese Zahlen verringern und rückt allein in den ersten drei Monaten um die 25.000 Mal aus, sodass der ADAC beschließt, die Flotte auf 100 Fahrzeuge zu erweitern. Für Mitglieder ist die Pannenhilfe bereits damals mit keinen Kosten verbunden und in der Presse taucht erstmals die Bezeichnung Engel der Straße auf. In den nächsten Jahren erweitert der ADAC sein Angebot immer weiter. So bietet man einen Auslandshilfsdienst an, das heißt einen kostenlosen Fahrzeugrücktransport aus dem Ausland zur jeweils nächsten Grenzstation. Es werden wieder Rennen und Rallyes organisiert. Für die wachsende Zahl an Campern organisiert man eine eigene Betreuung. Man testet erstmals Kleinwagen auf dem Prüfstand und veröffentlicht die Ergebnisse in der Vereinszeitschrift Motorwelt, setzt sich für den Bau von Verkehrsübungsplätzen ein und nicht zuletzt erweitert die Ausstattung seiner Straßenwacht um PKWs, damit man noch besser helfen kann. Und weil ich es bei der Recherche recht amüsant gefunden habe, hier zwei Kuriositäten, die zwei der Straßenwachtfahrer in ihre Fahrttagebücher notiert haben. LKW mit 20 Tonnen Zucker umgekippt, Verkehr geregelt, Abschleppdienst besorgt, 10 Mann vom Gefängnis zum Umladen besorgt. Und das nächste Ereignis: Ehefrau eines Fahrzeugholters wurde von diesem auf der Autobahn ausgesetzt. Auf Bitten der Frau nachgefahren und bei Weilsweiler gestoppt. Ehegatten durch gute Worte zur Umkehr bewegt. Ich glaube, wenn Mann, und ich meine Mann mit Doppel-N, seine Frau heutzutage einfach an der Straße aussetzen würde, würde das für weit mehr Furore als einen kleinen Eintrag im Fahrtenbuch eines ADAC-Mitarbeiters sorgen. Doch obwohl der ADAC in den 60er Jahren bereits mit über 2000 Mitarbeitern für diverse Serviceleistungen im Bereich des Kfz steht und sich massiv für Sicherheit einsetzt, verlieren zwischen 1953 und 1968 213.000 Menschen ihr Leben im deutschen Straßenverkehr. 8 Millionen werden verletzt. Neben der Anschaffung eines ersten eigenen Rettungshubschraubers, der auch durch Spendengelder finanziert wird, veranlasst der Club in der Folge bundesweit Aktionen, um Verkehrsteilnehmer besser zu sensibilisieren. Dafür schult man beispielsweise Lehrer im Thema Verkehrssicherheit, bietet Kindern Fahrradkurse an und auch Erwachsene können an Vorträgen zur Verkehrsbelehrung teilnehmen. Und um nicht nur Verkehrsteilnehmer, sondern auch das Kraftfahrzeug fit zu halten, bietet der ADAC auch mobile Prüfzentren und Prüfwagen an. Für Mitglieder ist die Untersuchung von Bremsen, Tacho, Reifen und anderen Fahrzeugteilen kostenlos. Und Mitglieder ist ein gutes Stichwort, denn hiervon zählt man Anfang der 1970er Jahre über 2 Millionen Stück. Ende der 1970er sind es bereits an die 6 Millionen. Daran endet auch die Ölkrise in dieser Zeit nichts. Und insbesondere, nachdem ich eben die hohen Unfallzahlen angesprochen habe, finde ich folgende Meldung aus dem Jahr 1979 spannend. ADAC unterstützt die Anschnallpflicht. Richtig gehört, sich im Auto anzuschnallen, und damit rede ich sowohl von den Vordersitzen als auch der Rückbank, ist erst ab 1979 Pflicht. Bis Mitte der 1970er Jahre konnte der Fahrer selbst entscheiden, ob er den Gurt anlegen möchte, wenn das Fahrzeug überhaupt einen Gurt hatte. Doch so richtig ernst genommen wird die Gurtpflicht erst, als zum 1. August 1984 ein Verwarngeld von 40 Mark bei der Missachtung der Anschnallpflicht eingeführt wird. Nachdem in den Jahren zuvor immer nur um die 60% der Fahrer einen Sitzgurt angelegt haben, sind es 1984 92% der Fahrer. Und die Fahrer profitieren wenige Jahre später von einem Abkommen, das der ADAC mit der DDR abschließt. Denn der ADAC darf im Tausch für 15 neue VW Passat Straßenwachtfahrzeuge nur noch westdeutsche Fahrzeuge, die in der DDR liegen geblieben sind, direkt am Ort der Panne reparieren. Allein in den ersten 10 Monaten wird infolgedessen 50.000 Kraftfahrern geholfen. Wenig verwunderlich ist es daher auch, dass der ADAC kurz nach dem Mauerfall eine Niederlassung in Magdeburg und damit der ehemaligen DDR gründet. Schon ein wenig ulkig daran ist, dass die Straßenwachtfahrzeuge, die der Club 2 Jahre zuvor in den Osten geliefert hat, die Grundlage der ostdeutschen ADAC-Straßenwacht bilden. Und nach der Wiedervereinigung steigt die Zahl der ADAC-Mitglieder dann erstmals auf über 10 Millionen. Nachdem wir uns viel mit der Geschichte des ADAC beschäftigt haben, möchte ich nun einen Blick auf die Leistungen des ADAC werfen. Dabei kann man unterscheiden zwischen Leistungen, die Mitglieder unmittelbar in Anspruch nehmen, und Leistungen, von denen Mitglieder, aber auch Menschen außerhalb des ADAC profitieren. Zu den direkten Leistungen zählt allen voran natürlich die Pannen- und Unfallhilfe. Vermutlich würde jede Person, die man auf den ADAC anspricht, diese zuerst mit dem Verein verbinden. Doch wenn man einmal einen Blick auf die Website des ADAC wirft, erkennt man, dass die Pannen- und Unfallhilfe nur die erste Stufe der Mitgliedschaft darstellt. Diese erhält man ab 54 Euro im Jahr. Für 94 Euro im Jahr gibt es das Pluspaket und für 139 Euro darf man sich als Inhaber einer Premium-Mitgliedschaft betiteln. Ich werde nun nicht auf alle Unterschiede eingehen. Stattdessen werde ich einige Leistungen der Premium-Mitgliedschaft aufzählen, um euch aufzuzeigen, dass diese mittlerweile weit mehr als nur das Kfz umfasst. So beinhaltet das teuerste Paket beim ADAC, europaweite Unfall- und Pannenhilfe, den Versand von Fahrzeugersatzteilen ins europäische Ausland, die Übernahme von Übernachtungskosten nach Fahrzeugausfall oder Diebstahl in Europa, die Übernahme der Kosten, wenn man außerplanmäßig aus dem Urlaub nach Hause reisen muss, beispielsweise weil ein Verwandter gestorben ist, einen weltweiten Auslandskrankenschutz, einen Dolmetscherservice im Ausland, eine Auslandsreisehaftpflicht und sogar die Kosten für einen Schlüsselnotdienst werden mittlerweile getragen. Zugegeben, das klingt ein wenig wie eine Dauerwerbesendung, ich möchte aber damit lediglich aufzeigen, wie vielfältig die Dienstleistungen des Münchner Clubs sind. Denn für mich war ADAC immer gleichgestellt mit Unfall- und Pannenhilfe, was vermutlich aber auch daran liegt, dass ich nur Eigentümer des Basispaketes bin. Aber auch abseits der direkten Leistung, die man durch eine Mitgliedschaft erhält, übernimmt der ADAC einige Dienste, von denen auch Nichtmitglieder profitieren. Dazu gehören zum Beispiel das Angebot von Fahrsicherheitstrainings, das zur Verfügung stellen von Echtzeitverkehrsinformationen und Stauwarnungen, die ADAC Campcard, die es kostenlos zum ADAC Campingführer dazu gibt. Sie bietet Campern auf über hunderten von Campingplätzen bis zu 50% Rabatt auf ihre Übernachtung oder allgemeine Fahrzeugtests und Ganglisten. Wobei letzteres mit einem, sagen wir, gewissen Geschmäckle daherkommt. Denn 2014 veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung den sogenannten ADAC-Skandal. Dem Verein wird dabei vorgeworfen, regelmäßig die Stimmzahlen des ADAC-Autopreises frisiert zu haben. Infolgedessen geben deutsche Automobilkonzerne wie Mercedes-Benz, BMW und VW 40 Siegerpokale des Gelben Engels mit dem Hinweis auf die fehlende Glaubwürdigkeit zurück. Hinzu kommt, dass der ADAC in diesem Jahr 500 Millionen Euro Steuern nachzahlen muss, da der Verein, der über seine Unfall- und Pannenhilfe auch als Versicherer auftritt, für die Jahre 2007 bis 2009 keine Versicherungssteuer gezahlt hatte. Und einer geht noch. Im April 2014 wird bekannt, dass der ADAC zum Teil nicht seine Mitglieder oder ADAC Plus Mitglieder, sondern Autofahrer mit einer Mobilitätsgarantie bevorzugt. Sprich, wenn ein ADAC-Mitglied und sagen wir ein Opel-Fahrer eine Panne haben, wird dem Opel-Fahrer erst geholfen, weil Opel einen Vertrag mit dem ADAC zur Mobilitätsgarantie abgeschlossen hat. Kein Wunder also, dass der ADAC 2014 mit 370.000 Mitgliedern in etwa so viele verliert, wie er dazu gewinnt. Für den sonst eher erfolgsverwöhnten Verein ist das ein Novum. Positiv muss man hierzu aber auch sagen, dass der ADAC einige der genannten Punkte nach dem Aufdecken selbst thematisiert und sich der Kritik gestellt hat. Nicht umsonst startet man daraufhin das Programm Reform für Vertrauen zur Neuausrichtung des Clubs. Diese tritt ab 2016 in Kraft. So werden fortan Vereinsaktivitäten und Wirtschaftsunternehmen wie zum Beispiel die ADAC-Versicherung sowie die gemeinnützige Stiftung voneinander getrennt. Es entstehen drei rechtlich unabhängige Säulen. Der Idealverein ADAC e.V., die Europäische Aktiengesellschaft ADAC SE und die gemeinnützige ADAC-Stiftung. Diese Strukturierung gewährleistet eine klare Trennung zwischen mitgliederorientierten Aktivitäten, kommerziellen Geschäften und gemeinnützigen Projekten. Der ADAC e.V., also eingetragener Verein, kümmert sich in diesem Konstrukt um alle direkten Dienstleistungen wie beispielsweise Unfall- und Pannenhilfe, juristische Mitgliederberatung oder Aufgaben im Hinblick auf die Verkehrssicherheit. Damit tritt der Verein weiterhin als primärer Dienstleister auf. Die kommerziellen Aktivitäten des Vereins werden in der ADAC SE gebündelt. Darunter fallen dann vor allem die Versicherungsaktivitäten, aber heutzutage auch Finanzdienstleistungen wie das Anbieten von Autokrediten. Zu der ADAC SE, die als eine europäische Aktiengesellschaft geführt wird, gehören heute 24 Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die dritte Säule bildet die ADAC-Stiftung. Diese hat sich auf 5 Förderschwerpunkte festgelegt. Verkehrssicherheit und Unfallprävention, Mobilitätsforschung, Sicherheit und Innovation im Amateurmotorsport, Rettung aus Lebensgefahr sowie Einzelfallhilfe. Auch die gemeinnützige ADAC-Luftrettung und die ADAC-Stiftung Gelbe Engel werden 2016 Teil der Stiftung. Rechtlich ist die Aufteilung dieser drei Säulen so geregelt, dass der ADAC e.V. 57,74% der ADAC SE gehören, 25,1% der Anteile werden von der Stiftung gehalten und die restlichen Anteile sind im Besitz mehrerer ADAC-Regionalclubs. Und der Vollständigkeit halber werfen wir nun noch einen Blick auf den Verein, der maßgeblich das Treiben des gesamten ADACs bestimmt. Dieser ist hierarchisch aufgebaut. So gliedert er sich in 18 Regional- und über 1600 Ortsclubs. Die Mitglieder eines Ortsclubs wählen einen Delegierten, der an der Regionalversammlung teilnimmt. Die Regionalversammlung schicken wiederum Delegierte zur Hauptversammlung. Dabei kommt ca. ein Delegierter auf 100.000 Mitglieder. Und diese wählen dann das Präsidium. Diese Struktur ermöglicht eine direkte Vertretung der Mitglieder auf allen Ebenen des Vereins. Und eben dieser Verein hat 2023 durch die über 21 Millionen Mitglieder Beiträge in Höhe von 981 Millionen Euro erhalten. Rund 78% dieser Einnahmen wurden für die Kernleistung wieder ausgegeben. Dafür ist allein die Pannenhilfe im letzten Jahr um die 3,5 Millionen Mal im Einsatz gewesen. Weitere Ausgaben haben dann Dinge wie der Mitgliederservice und damit die Verwaltung in Anspruch genommen. Unterm Strich bleibt dem Verein damit ein Jahresergebnis von beachtlichen 70 Millionen Euro. Und mit diesen Kennzahlen kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, dass ich euch damit einen guten Eindruck in den ADAC und damit Europas größten Verkehrsclub geben konnte. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne eine positive Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Und abschließend wünsche ich euch insbesondere mit den Sommerferien vor Augen eine allzeit gute Fahrt, bei der ihr ohne ADAC auskommt. ADAC, die Geschichte des größten Verkehrsclubs Europas, war Folge 57 von Unternehmen dieser Welt.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.